Ihr hört den katholischen Radiosender novaradio.ch. Theologiestunde auf novaradio.ch.
Heute geht es um den Glauben bzw. Aberglaube. Viele Sportler und Sportlerinnen haben einen Aberglaube. Wenn man die Fußballspieler sieht, beim Einlaufen springen einigen mit einem Bein auf dem Rasen. Wiederum andere ziehen erst den linken, beim linken Fuß die Socke an oder andere umgekehrt. Wiederum betreten einige Tennisspieler und Spielerinnen die Linie nicht beim Betreten des Spielfeldes bzw. Tenniscourt. Oder eine andere haben immer einen Tick, was man beim Spielerseite sehen kann. Was heißt das für uns Christen? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Theologiestunde. Ich werde Ihnen anhand unter anderem von Josef Borat Ihnen sagen, wie es dazu geht. Und dann später auch noch, was die Psychologie dazu sagt. Und zum Schluss dann noch, was der Katechismus und die Bibel zum Thema Aberglaube sagt. Nun, wer ist Josef Borat? Er ist geboren 1972 in Strehlen am Niederrhein. Studium des Wirtschaftsingenieurswesen, Soziologe und der Philosophie in Berlin und Arequia, also in Peru. Er sagt dazu, es gibt die religionskritische Auffassung, es sei der größte Aberglaube, an eine Differenz zwischen Glauben und Aberglauben zu glauben. Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat so etwas mal behauptet, gegen die Denkfigur eines vernünftigen Glaubens. Doch Christen haben zu Recht einen Unterschied zwischen Glauben und Aberglaube. Sie verweisen darauf, dass religiöse Ritus und das daraus resultierende Regelwerk stets rational zu reflektieren sind. Sie nennen es Theologie, also er spricht von uns Christen. Sie wissen, dass ihr Gottesdienst in einer Wirkung offen bleibt. Sakramentale Zeichenhandlung sind etwas anderes als kultische Voodoo-Praktiken. Ein Segen ist kein Zauberspruch. Herr Pastor, nicht Harry Potter. Nun, das Christentum muss immer kritisch bleiben. Religion muss sich immer wieder neu der eigenen Rationalität versichern. Das Christentum immer kritisch bleiben, auch nach innen, gegen die spirituelle verklärte Banalisierung komplexer Zusammenhänge, deren Ergründung nur die Kooperation aller gesellschaftlichen Kräfte gelingt. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kirche leisten ihr eigene, wieder verzichtbare und unsichtbare Beiträge. Wir müssen weiter widersprechen in den sozialen Medien, im Fitnessstudio, bei der Familienfeier. Mit Jesus lässt sich vieles einfacher deuten, aber es darf nicht zu einfach werden. Denn sonst strickt unser Glaube wieder mit den Feindbildern und fällt dabei am Ende tatsächlich auf Aberglauben zurück. Dessen Merkmale ist es, auf jede Frage eine passende Antwort zu haben. Das Christentum hingegen stellt zunächst die richtigen Fragen und weist auf Antwortmöglichkeiten hin, auch wenn diese unpassend erscheinen. Diese Differenz muss klar sein. Nun verlassen wir die Theorie von Josef Borat und gehen zur Psychologie. Was sagt die Psychologie dazu? In der Psychologie ist Aberglaube eng verwandt mit Begriffen wie magisches Denken, selbsterfüllende Prophezeiung, Glaube an das todsichere System beim Glücksspiel. Er entsteht zum Beispiel bei nicht-demantisierischen Experimenten, zum Beispiel die von Burghaus Friedrich Sinner gefilmten Experimenten mit Haustauben und die sogenannten aberglaubischen Ratten. Aberglaube und magische Praktiken sind entwicklungspsychologisch relevant, da Kinder in einer sogenannten Phase des Egozentrischen sich einen magisch-aberglaubischen Weltbild zuzuwenden können. Der Psychologe und Parapsychologe Hans Bender fordert eine kritisch-wissenschaftliche Untersuchung des Aberglaubens, da er dahinter ein bisher unerforschtes kollektives Wissen unterschiedlicher Kulturen im Sinn von der von ihm postulierten Gleichförmigkeit des Okkulten vermutet. Nun am Ende schauen wir auf, was der katholische Katechismus sagt und die Bibel. Nun erst der Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 2111, schreibt so: Der Aberglaube ist eine Entgleisung des religiösen Empfindseins und der Handlung, zu denen es verpflichtet. Er kann sich auch in die Verehrung einschleichen, die wir den wahren Gott erweisen. So, wenn zum Beispiel bestimmten, in übrigen berechtigt oder nicht notwendigen Handlungen eine magische Bedeutung beigemessen wird. Wer die Wirksamkeit von Gebeten oder der sakramentalen Zeichen ein bloß äußerlichen Verzicht zuschreibt und dabei von den inneren Haltungen, die sie erfordern, absieht, verfällt den Aberglaube. Nun, in der Bibel steht im Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 16 bis 22 folgendes: Weh euch, ihr seid blinder Führer! Ihr sagt, wenn einer beim Tempel schwört, gilt es nicht, wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, gilt es. Ihr blinden Narren, was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heilig macht? Auch sagt ihr, wenn einer beim Altar schwört, gilt es nicht, wenn er aber beim Opfer schwört, dann auf dem Altar liegt, gilt es. Ihr Blinden, was ist wichtiger, das Opfer oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und beim Allen, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihnen und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Recht barmherzig und Treue! Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Zusammengefasst muss man sagen, zum Aberglaube: Wer am Aberglaube glaubt, der glaubt aber nicht am Gott, denn man kann nicht beides glauben, Aberglaube und Glaube. Daher ist wichtiger der Glaube an Gott und nicht am Aberglaube. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es aus dieser Ausgabe zum Thema Aberglaube. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.
Sofrimentos é memorial. Nessa doce paz.